Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, schönen guten Nachmittag. Ja, hier ist die Plattform, neue Ausgabe heute Nachmittag. Wir sprechen eine Stunde lang über das Thema TFU, Technologiefabrik Ulm. Und dazu haben wir eingeladen die Geschäftsführerin derselbigen TFU hier in Ulm. Und das ist die Ulrike Hudelmeier. Ulrike, ganz herzlich willkommen hier bei der Plattform heute Nachmittag.
Hi Michael, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Genau, mein Name ist Michael Trost, Ulrike sagt es schon und ich moderiere heute. Ja, dann würde ich sagen, Ulrike, wir machen wie üblich in der Sendung zunächst mal kleine Vorstellrunde, damit die Hörer auch wissen, wer du bist, wie du zu dem Thema, ich sagte schon, du bist deine Geschäftsführerin bei TFU, wie du dazu gekommen bist, seit wann du dabei bist und. Eben so in Kürze einfach das, was die Hörer über dich wissen sollten.
Ja, vielen Dank, Michael. Ich bin zur TFU gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, und zwar vor 14 Jahren, und ich glaube gar nicht, wie schnell die Zeit schon vergangen ist. Das ist unglaublich. Damals war ich noch ganz anderweitig beschäftigt, und zwar mit einem eigenen Unternehmen, und kam mit über einen Netzwerkpartner an dieses Thema heran. Und ich weiß noch genau, im Mai 2006 rief mich dieser Partner an und meinte, wir wollen uns für die Geschäftsbesorgung der TFU bewerben. Wir bräuchten aber nur noch jemanden, die das hier vor Ort macht. Rufen Sie doch mal meinen Kollegen an. Ja, dann habe ich den angerufen. Und 14 Tage später hatte ich einen Job, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Insofern hin und wieder finden einen die Aufgaben, denn das ist wirklich eine Aufgabe, in der ich aufgehe und die unglaubliches Potenzial hat und unglaublich viel an Möglichkeiten bietet. Mhm. Und ja, hier die Startups zu betreuen und zu unterstützen, ist einfach klasse.
Mhm. Aber ich entnehme aus dem, was du berichtest, das ist ein sehr wahrscheinlich Job, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber dich auch sehr fasziniert und wahrscheinlich dann ja genau das, was du gerne machen möchtest, auch darstellt.
Also auf die Gefahr hin, dass sich jetzt einige auf den Schlips getreten fühlen, ich habe den zweitbesten Job in Ulm, mhm. Vielleicht noch übertroffen von dem des Oberbürgermeisters.
Wow, super. Also das hört sich schon mal perfekt und super an. Ja, TFU, ich habe schon gesagt, Technologiefabrik Ulm, wenn ich mich nicht ganz irre, so der Name.
Da muss ich leider gleich ein kleines bisschen korrigieren.
Ja.
Technologiefabrik war der Anfang.
Ja.
Wir sind ja schon 35 Jahre alt und damals war das eine Initiative im Land Baden-Württemberg, dass also damals Gründerzentren gegründet wurden. Und die wurden damals gerne in aufgelassenen Fabrikgebäuden untergebracht, sodass die gerne auch Technologiefabrik hießen. Wir sind heute das Technologieförderungsunternehmen. Und damit es nicht so furchtbar schlecht auszusprechen ist, sind wir einfach die TFU.
Wunderbar, dann haben wir das jetzt auch noch richtig gestellt, weil in Ulm oder so umgangssprachlich sagt man immer Technologiefabrik, auch wahrscheinlich aus der Gründerzeit irgendwo vor 35 Jahren, wie du auch irgendwo dann sagtest, dass der Begriff da irgendwo so etabliert war. Aber fördern, also heute geht es um fördern, eine ein bisschen andere begriffliche Darstellung. Und 35 Jahre haben wir schon gerade gesagt, gucken wir vielleicht gerade mal die 35 Jahre zurück. So, dann gibt es dann die TFU bereits. Ja, wie kam es damals dazu? Wer hatte damals die Idee, wer hatte die Initiative ergriffen? Wer hat das gegründet? Wer trägt das? Also vielleicht ein kleiner Blick in die Geschichte der TFU
ja, zurück. Ja, sehr, sehr gerne, und es ist auch sehr spannend. Vor 35 Jahren, wie gesagt, ein neues Thema, das in Baden-Württemberg seinen Anfang nahm und dann von dort aus auch in ganz Deutschland Aufnahme fand. Heutzutage gibt es um die 420 Gründerzentren oder Startup-Zentren oder Technologiezentren, sowas in der Richtung, in ganz Deutschland.
Und 420?
Es ist wirklich eine wow. erhebliche Zahl. Jede größere Stadt hat eines, glücklicherweise, wie wir finden. Und damals war Ulm einer der Vorreiter. Also wir waren, wie gesagt, eine Technologiefabrik. Wir waren auch in einem ehemaligen Industriebau. Und die Stadt Ulm hat begonnen mit dieser Initiative, und glücklicherweise wurde dann relativ schnell da eine regionale Initiative daraus, nämlich zusammen mit unseren heutigen Gesellschaftern der Stadt Ulm, der Stadt Neu-Ulm, dem Alb-Donau-Kreis, dem Landkreis Neu-Ulm, der IHK und der Uni Ulm. Mhm. Also die Kommunalen überwiegen, die haben gemeinsam 90%. Aber wir haben, wie ich finde, eine sehr gute Mischung. Und dadurch, dass wir sogar länderübergreifend arbeiten können, wird das natürlich hier in der Region auch viel sinnvoller, als wenn jetzt hier jede Stadt und jeder Landkreis oder und dann womöglich auch noch durch die Donau getrennt jedes Land eigene Aktivitäten starten würde.
Ich nehme an, dass seinerzeit auch mit ein Grund war, dass wir in Ulm sowas wie eine Wissenschaftsstand hatten, dass wir die Uni haben, dass wir wahrscheinlich was Technik angeht. Sowieso, wir haben auch doch einige Industriefirmen oder Branchen hier in Ulm, die doch vielleicht auch da eine gute Voraussetzung geboten haben, dass man gesagt hat, Ulm bekommt sowas, oder war es ein bisschen auch, naja, hat es da nicht so großen Einfluss gehabt, ein bisschen irgendwo, was weiß ich, ein besonders engagierter Bürgermeister, der dafür gesorgt hat, oder war alles aus allen verschiedenen Gebieten mit irgendwo auch förderlich für die, für zustande gekommen?
Also es war ein sehr engagierter Ministerpräsident zusammen mit sehr engagierten Menschen hier in der Stadt, definitiv. Aber wir befanden uns damals ja in einem Strukturwandel. Das heißt, die Wissenschaftsstadt fing erst an, das war ganz in den Anfängen, der Strukturwandel weg von einer hauptsächlich Industriegesellschaft hin zu mehr Dienstleistungsorientierung, da dann auch hochwertige Dienstleistungen eben von der Uni, das war noch relativ früh. Die Uni ist Ende der 60er Jahre ja auch erst gegründet worden, also das war alles noch nicht so ganz etabliert, beziehungsweise in einem starken Entwicklungsprozess begriffen, und in diesem Zusammenhang hat das Land Baden-Württemberg damals beschlossen, man wolle den Technologietransfer stärken und das anhand von dem Technologietransfer aus den Hochschulen heraus, der Bildung von Gründerzentren und eben der Unterstützung auch der Hochschulausbildung machen.
Ja.
Und das ist geglückt.
Das heißt, ihr kooperiert dann auch mit Universitäten in dem Sinne, dass dann auch interessierte Studenten schon irgendwie teilhaben können? Oder sind die Leute, die als Gründer in Frage kommen, nur Leute, die dann irgendwo schon wirklich im Beruf stehen und nicht mehr in Ausbildung, einfach so vom Personenkreis, mit dem ihr auch zu tun habt? Oder wirklich auch, dass ihr an Unis geht, vielleicht da auch referiert oder umgekehrt Studenten zu euch kommen? Oder wie ganz grob ist dort quasi der Beteiligtenkreis?
Also wir sind strikt gegen Altersdiskriminierung jeglicher Art. Es gibt keine zu jungen oder zu alten Gründer. Vor allen Dingen haben wir inzwischen seit einigen Jahren auch eine sehr starke Startup-Szene, die dann natürlich wieder nach ganz anderen Regeln spielt, als dass so die typischen Gründer mit einer etablierten Idee, aber halt ein paar neuen Leuten sind. Startups kommen natürlich oft aus der Hochschule oder aus der Universität. Andererseits halte ich es auch für immer eine sehr gute Idee, schon ein paar Jahre in der Praxis gewesen zu sein, da dann idealerweise im Mittelstand, wo man einfach auch viel mitkriegt, nicht irgendwo in einer kleinen Abteilung eines Konzerns, dann halt nur exakt das mitbekommt. Wenn man gründen möchte, ist man dann plötzlich für alles selber zuständig. Insofern ist es schon eine gute Voraussetzung, vielleicht auf andere Leute Kosten die ersten Fehler gemacht zu haben. Nämlich bei einem Arbeitgeber, der einen dann auch so nach der Uni erstmal so ins richtige Leben, in Anführungszeichen, einführt.
Ja, also auf jeden Fall ein großer Kreis, der schon mal adressiert oder für den das interessant sein kann. Vielleicht sollten wir noch kurz auch zu den räumlichen Gegebenheiten in Ulm, bzw. Neu-Ulm kurz was sagen. Ihr habt 3 Standorte, vielleicht, dass wir das auch kurz noch erläutern, wo ihr überall seid.
Durch die enge Kooperation hier in der Region haben wir ein großes Gründerzentrum. Also das heißt, wir haben 3 Standorte. Ein Innovationszentrum am Eselsberg im Science Park, ein Biotechnologiezentrum in der Sedanstraße direkt neben Hensoldt. Und dann haben wir noch das neben dem Dietrich-Kino das Gründerzentrum. Und in allen Häusern gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzumieten, unterzubringen, auch mal nur einen Seminarraum oder einen Konferenzraum oder sowas zu mieten. Also wir sind da sehr, sehr flexibel. Und nutzen das natürlich vor allen Dingen, um mit den Startups und den Gründern in engeren Kontakt zu treten. Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, es gibt Bürogebäude und Büromöglichkeiten oder auch Labore, die noch schwieriger, aber die gibt es schon. Aber der große Vorteil von solchen baulichen Gegebenheiten ist natürlich, dass man Menschen, die ähnliche Themen gerade umtreibt, dann auch zusammen hat und denen gezielt Unterstützung angedeihen lassen kann und die sich aber auch untereinander vernetzen können.
Ja, euer Team. Ich habe mal so ein bisschen auf die Webpage geguckt. Das sind zahlreiche, glaube ich, Festangestellte, Mitarbeitende bei euch. Vielleicht müssen wir ganz kurz da eine Übersicht geben, wie viele Leute du um dich herum festangestellt bei der TFU also, auch beschäftigt hast.
Wir haben 5 Vollzeitstellen, die sich auf 8 Leute teilen. Das heißt, wir sind also immer irgendwie besetzt und können zwischen 8 und 18 Uhr meistens Dienstleistungen anbieten. Das nehmen wir aber jetzt nicht ganz so ernst im Sinne von, wenn halt am Freitagnachmittag, am Sonntagmorgen irgendwas ansteht, dann sind wir natürlich erreichbar. Das kann dann schon immer mal auch krisenhaft sein, aber genau deswegen gibt es uns ja. Also wir betreiben die Häuser, wir sorgen dafür, dass die Infrastruktur funktioniert. Das ist technisch auch durchaus herausfordernd, aber wir sorgen natürlich auch dafür, dass die Mietverhältnisse gut laufen und für mich am allerwichtigsten, dass die Startups und Gründungen und Gründerinnen und Gründer Ansprechpartner haben, die sie in allen Fairnessen des Lebens begleiten können.
Das heißt, es sind Fachleute auf dem betriebswirtschaftlichen, auf dem juristischen wahrscheinlich und finanziellen Bereich. Das heißt, je nachdem, wo man entsprechend Fragen oder Unterstützung braucht, kann man dann zu einer oder zu anderen Person gehen und die berät einen dann während dieser Start-up-Phase und sagt, das machst du besser so oder Geschäftsplan geht so.
Wir sind dann angesprochen, wenn die Gründung als solche schon erfolgt ist, was natürlich nicht heißt, dass wir uns nicht im Vorfeld auch schon mal was angucken, aber dazu haben wir die Kapazitäten natürlich gar nicht. Da ist ein erster Ansprechpartner sehr, sehr gut, die IHK, sowohl in Ulm als auch in Neu-Ulm, um sich da mal umzugucken, die ersten Informationen zu kriegen, was man denn so überhaupt beachten muss, den Businessplan zu schreiben etc. Und wenn dann die Gründung erfolgt ist, dann sind wir sozusagen offiziell im Spiel. Und wir sind in allen Bereichen ausreichend beschlagen, um zu wissen, ab wann man dann auch echte Fachleute, also quasi Fachleute hinzuziehen sollte, die im Zweifel sogar eine Haftpflichtversicherung dafür haben, dass sie das, was sie da beraten, dann auch dass sie dafür gerade stehen. Also wir machen keine Rechtsberatung und auch keine Steuerberatung, weil das haftungstechnisch gar nicht ginge. Aber wir kennen natürlich ein breites Netzwerk an Menschen, die in dem Zusammenhang dann sehr gut anzusprechen sind und die sich auch mit dem Thema Startup in den jeweiligen Bereichen auskennen. Wo wir stark involviert sind, sind so Themen Alltagsgeschäft, Strategieentwicklung, ganz individuell. Ich halte überhaupt nichts davon, da alle Startups oder alle Gründungen erstmal durch bestimmte Module zu scheuchen, damit alle irgendwie auf demselben Stand sind. Die Anforderungen sind so unterschiedlich und auch das, was die jeweiligen Menschen mitbringen, dass ich das für viel, viel sinnvoller halte, im Einzelfall dann einfach rauszufinden. Wo hakt es eventuell? Was bringen die mit? Was können die eventuell auch anderen geben? Ja, also das sind tolle Kooperationen auch schon entstanden.
Vielleicht nochmal, dass die Leute es auch genau verstehen. Wenn jemand jetzt dabei ist zu gründen oder sich überlegt zu gründen und eine Beratung braucht, macht es Sinn? Seid ihr noch nicht die Richtigen, dann ist es mehr die IHK, dann ist dort eigentlich mehr die Kompetenz, die euch, die dann den Leuten dann berät. Und an euch geht das Thema, sobald dann wirklich einer gesagt hat, so, ich habe jetzt das begründet, ich habe jetzt eine Firma gegründet und jetzt geht's los und dann greift im Prinzip die Unterstützung bei euch.
Genau, mit einer Ausnahme, das ist unsere Pre-Seed-Finanzierung mit dem Land Baden-Württemberg, da kommen wir nachher sicher noch drauf, aber wir sind natürlich als Teil des Ökosystems hier ganz stark auch in der frühen Phase unterwegs und wer eine Frage hat oder einfach mal vorbeikommen möchte, um mal eine Idee mit jemandem zu besprechen, ist natürlich auch herzlich willkommen.
Du hattest es vorher gesagt, dass ihr natürlich auch sehr, sehr viele Kontakte, Connections habt. Ich glaube, auf der Website oder irgendwo in den Unterlagen stand, ihr habt mit 85 Unternehmen zu tun. Vielleicht in welcher Form heißt das, ihr seid einfach vernetzt und ihr habt Kontakt oder sind die bei euch irgendwie eingebunden, eingeflochten? In welcher Form kooperiert ihr? Habt ihr da mit Unternehmen dann zu tun?
Also die Unternehmen, die bei uns eingemietet sind, das sind diese 85, also lauter verschiedene Startups in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens und ihrer Entwicklung. Und was wir natürlich ganz, ganz wichtig halten, ist unser großes Netzwerk. Ein Großteil meiner Arbeit selbst ist tatsächlich, Kontakte zu halten, Kontakte zu pflegen mit Menschen, die uns und unseren Startups in irgendeiner Weise nützlich sein könnten. Und das klingt jetzt ein bisschen härter, als es ist. Es herrscht ein großes Maß an Hilfsbereitschaft, zum Beispiel auch im Mittelstand. Die meisten können sich noch erinnern, wie sie selber angefangen haben oder finden es einfach auch cool, was so gerade in der Startup-Szene so abgeht. Und deswegen können wir da in ganz vielen Fällen einfach sehr unkompliziert auf Unterstützung hoffen oder darum bitten. Erst kürzlich saßen wir zusammen mit einem großen ja, Konzern hier in der Region und konnten so eine Art Fokus-Interview führen, das einem unserer Startups wirklich sehr weitergeholfen hat bei der Entwicklung einer App. Und dergleichen lässt sich nicht immer sofort, weil zeitliche Restriktionen natürlich einzuhalten sind, ermöglichen. Aber die Hilfsbereitschaft ist wirklich sehr, sehr groß.
Mhm. Nur für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so ganz verstehen, was jetzt vielleicht der Unterschied zu einer Unternehmensberatung ist. Also ich glaube, eine Unternehmensberatung ist eben privat und ist natürlich an der Stelle dann wahrscheinlich auch ein, zwei oder wenige und mit Standardbetriebsmittel reduzierte Funktionalität. Ihr seid ein bisschen übergreifender, kann man sagen. Ihr seid nicht in dem Sinne eine Unternehmensberatung.
Ne? Das ist ein gutes Wort. Wir sind so ein bisschen übergreifend. Ja, wir fühlen uns immer sehr schnell verantwortlich für alles Mögliche. Mhm. Aber Spaß beiseite. Natürlich ist es eine Beratung, die wir angedeihen lassen. Natürlich richtet sich das an Unternehmen, aber es ist mehr eine Unterstützung, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, wir verlangen auch keine Tagessätze, sondern wer bei uns eingemietet ist, der bekommt es sozusagen kostenlos, also nicht wirklich kostenlos, aber halt in der Umlage schon beinhaltet mit dazu. Wir fahren sozusagen das schwäbische Modell und sagen, also ihr habt es ja schon bezahlt, jetzt kommt doch dann auch bitte. Und die Erfahrung lehrt natürlich auch, das ist ein unglaublicher Bestandteil des Erfolges. Wenn sich Menschen austauschen, wenn sie sich helfen lassen, wenn sie einfach davon lernen, was andere schon gemacht haben, was vielleicht funktioniert hat und was nicht, dann ist die Erfolgsrate natürlich erheblich höher. Und mit Stolz kann ich sagen, bei den Gründerzentren in Deutschland haben wir eine Erfolgsrate, also heißt das heißt die Firmen, die die ersten 5 Jahre überstehen, von deutlich über 90%. Und das ist signifikant höher, als das im freien Markt ist. Und so gerne ich jetzt sagen würde, das liegt nur an unserer tollen Arbeit, das stimmt natürlich nicht, sondern eben darin, dass das Leute sind, die sich Unterstützung holen und Fragen stellen, dann, wenn sie selber nicht weiter wissen. Und das ist ein ganz wichtiger Anteil des Erfolges.
Zum Thema Vernetzung und über Ulm hinaus vielleicht noch kurz die Frage. Du hattest vorher gesagt, es gibt 420 solche Start-up-Zentren und Unterstützer in Deutschland. Seid ihr dann untereinander auch vernetzt, derart, dass ihr euch dann auch austauscht, irgendwie ein übergeordnetes Gremium oder Infoforum habt? Oder macht ihr dann im Prinzip sein Ding, man weiß, na, da gibt es in Stuttgart, da gibt es in München, da gibt es in Göppingen, da gibt es in Augsburg und weiß der Kuckuck irgendwo einen? Oder ist da auch von übergeordneter, ja, einfach gibt es ein übergeordnetes Miteinander, das in irgendeiner Weise, dass ihr euch trefft, austauscht, gemeinsam was weiß ich, Strategien entwerft, ist dann Miteinander, ja?
Also es gibt ein sehr, sehr gutes Miteinander und überhaupt keine Wettbewerbsgefühle. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Jeder ist in seiner Region das einzige Gründerzentrum oder Startup-Zentrum. Deswegen ist das auch wiederum eine hohe Hilfsbereitschaft. Es gibt in Baden-Württemberg den Verband der baden-württembergischen Technologie- und Gründerzentren, bei dem ich auch Vorstandsvorsitzende bin. Es gibt in Bayern eine ARGE, bei der dann eben auch die 40, 50 Zentren, die da in den Bayern sitzen, zusammenkommen und sich regelmäßig austauschen. Es gibt auch einen Bundesverband, also jedes Land hat etwas und dann gibt es einen allerdings unabhängigen Bundesverband. Und natürlich lernt man voneinander. Und wir scherzen dann gerne, dass es 420 Zentren gibt und 500 Methoden, eines zu führen, weil wirklich jede Region da was Eigenes entwickelt hat. Sowas wie Ulm und Neu-Ulm gibt es nirgends. Also so etwas länderübergreifendes, wo die Region auch so gut zusammenarbeitet, wo es auch völlig egal ist, ob jemand nach Ulm oder nach Neu-Ulm zieht, wo es wirklich darum geht, die Startups zu unterstützen und nicht irgendwie die Statistik der eigenen Stadt möglichst gut dastehen zu lassen. Und insofern ist das einfach eine ganz, ganz wertvolle Unterstützung und das Ganze dann auch noch sehr, sehr kostengünstig, sowohl für die Startups als auch für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, denn wir erwirtschaften einen Großteil unseres Budgets selbst und bekommen dann eben einen Zuschuss von zwischen 10% und 20% von der Region.
Ah ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich noch hatte. Also auf jeden Fall, dann verstehe ich schon, dass Ulm für Startups eine gute, ja, wie soll man sagen, ein guter Ort ist oder dass man in Ulm auf jeden Fall an der richtigen Stelle ist, wenn man sich irgendwie verselbstständigen oder irgendwas gründen will. Einfach vom Umfeld wirtschaftlich, als auch eben von dem, dass es hier euch gibt und ihr an der Stelle auch wieder gut vernetzt seid. Und jedenfalls Ulm ist ein guter Fleck dafür.
Absolut. Ich bin natürlich Lokalpatriotin, das ist ja klar. Ja. Aber egal, wo ihr seid, liebe Startups, wenn ihr euch ans lokale Gründerzentrum oder Startup-Zentrum wendet, seid auf jeden Fall mal auf der richtigen Seite. Es gibt natürlich in Stuttgart mehr und in München mehr. Dafür haben wir den Vorteil, man kennt sich schließlich schlicht und ergreifend besser. Wir haben hier auch die Startup-Region Ulm-Neu-Ulm, die von der IHK initiiert und betrieben wird, aber eben auch das im Sinne und für die Startups, so dass es hier vielleicht jetzt nicht die Massen gibt, die es in Berlin gibt, aber einfach sehr, sehr gute Leute, die sich sehr engagieren, also mittendrin die Startups, die da ja auch sehr viel Eigeninitiative zeigen, und deswegen halte ich Ulm für einen sehr, sehr guten Platz, um sich selbstständig zu machen.
Zu dem Thema mit den 85 eingemieteten Unternehmen muss ich nochmal nachfragen, das heißt oder Startups, Unternehmern, sagen wir Unternehmern, ja, weiß ich mal, wahrscheinlich werden es ja nicht nur ein Einzelunternehmer sein, sondern wahrscheinlich zwei, drei, oder wie groß ist so für ein Unternehmen ungefähr normalerweise erfahrungsgemäß dann die Mitarbeiter am Minimalanzahl? Ich meine, sind es Single oder gibt es immer zwei oder drei oder mal fünf oder zehn? Oder?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben auch von den Themen her sehr unterschiedliche Firmen. Das ist zwar alles irgendwo technisch orientiert, also Engineering, IT, alles in diese Richtung, Biotechnologie, von einer Person bis zu 40 Mitarbeitern ist da alles mit dabei. Die meisten werden so zwischen 3 und 10 Leute haben.
Ja, okay, also auf jeden Fall kleinere Unternehmen. Genau. Und wenn die jetzt auf euch zukommen, sagen, wir sind jetzt die 10 Leute, wir brauchen 10 Büroräume, wir brauchen dies, wir brauchen jenes, wir brauchen zum Beispiel Kommunikation im Sinne von ein Netz, wir müssen miteinander kommunizieren, dann könnt ihr sowas zur Verfügung stellen oder müssen die Leute zum Beispiel ihre PC selber mitbringen, ihre Kabel selber legen, oder ist das bei euch alles vorhanden und dann geht quasi wie in den Hotelraum rein, da stehen 5 Stühle, da steht ein PC, oder wie muss man sich das dann konkret vorstellen?
Also die meisten kommen erstmal mit 1 oder 2 Personen und wachsen dann. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir dann auch dieses Wachstum mit begleiten können und auch die Räume vorrätig haben, was im Moment gar nicht so einfach ist. Wir sind voll ausgebucht, aber auch das ändert sich wieder. Es ist ein großes Kommen und Gehen und so soll es ja auch sein. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur, also in allen Häusern ist Glasfaser, wir haben sehr, sehr gute IT, aber natürlich bringt jeder das mit, was er oder sie braucht, weil es ja keinen Sinn macht, wenn wir da quasi alle 5 Jahre die IT austauschen, damit sie wieder auf Vordermann ist. Wir haben die Strukturen da, wir haben die Versorgung da, wir haben die Glasfaser, die IT-Themen vorhanden und vorrätig. Und dann kommen Startups mit auch ihren eigenen Schreibtischen, weil auch da die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind, stöpseln ihre Laptops ein und dann geht's los. Also es geht sehr unkompliziert. Was wir natürlich auch haben, sind Coworking Spaces, wo man dann wirklich täglich reingehen kann und sich dann nach Bedarf den Platz mietet. Aber auch da bringt man die eigene Laptop-Ausstattung besser mit. Ja. Okay. Auch im Biotechnologiezentrum, wir haben gut ausgestattete Labore und auch die Labormöbel dafür. Aber natürlich den Gaschromatographen oder sowas, da braucht jedes Unternehmen eine eigene Spezifikation. Wir haben die Abzüge, das, was man da reinstellt, das bringt man da mit.
Und wenn jetzt einer was produzieren will, also einer meinetwegen Leiterplatten produzieren will oder irgendwas, was technische Infrastruktur bedarf, habt ihr wahrscheinlich so ja nicht. Könnt ihr dann zum Beispiel irgendwo Räumlichkeiten irgendwo an anderen Ort in der Industrie irgendwo dann auch über Connections dann bereitstellen oder irgendwie, wie soll ich sagen, denjenigen verfügbar machen? Oder wenn jetzt einer bestimmte Fertigungsverfahren braucht, Drehmaschine, Fräse oder irgendeine Fräsmaschine, irgendwas Komplexes und der muss irgendwas fertigen, will irgendwo was auf den Markt bringen, habt ihr da dann jemand an der Hand, was sagt, hier, die Firma so und so, da könnt ihr vielleicht mal so nebenbei irgendwie auch noch mit rein und dann für eine gewisse Zeit für bestimmte finanzielle Leistungen, da zum Beispiel aus der CNC-Fräsmaschine irgendwo was drehen und fräsen lassen, habt ihr da auch dann Connections oder müssen die Leute das selber oder wie weit könnt ihr also, was das angeht, mit solchen technischen Tools, sage ich mal, auch irgendwo bereitstellen, unterstützen?
Also wir haben tatsächlich die Kontakte, das heißt, wenn jemand was ganz Konkretes braucht, dann mache ich ein paar Telefonanrufe und gucke mal, wer da weiterhelfen kann. Das funktioniert natürlich oft wirklich am schnellsten und am einfachsten. Ja. Was wir nicht haben, sind Werkräume, in denen man dann tatsächlich fräsen könnte. Das ist einfach dem Gedanken des Gründerzentrums, Startup-Zentrum, das sicherweise meistens mit Dienstleistungen oder IT auseinandersetzt, würde dem entgegensprechen. Aber wir haben tatsächlich Firmen, die Leiterplatten bestücken. Das geht. Also alles, was man in einem Büroraum oder in einem Labor ohne Brandschutzauflagen zu verletzen machen kann, das kann man machen.
Okay, nee, ich sage gerade leider, da geht ganz viele auf Elektronik und Miniatur und insofern war mir das gerade so ein Beispiel, was ich dachte. Also auf jeden Fall, ihr habt die Räumlichkeiten, überwiegend ist es eben Büroräumlichkeiten, ihr habt an der Stelle auch die Leute, die man adressieren, ansprechen kann und damit ist für diejenigen, die jetzt was gegründet haben, eine gute Infrastruktur und eine gute organisatorische Basis gegeben.
Genau, schön. Und das zu einem, also nicht billigen, aber sehr günstigen Preis.
Mhm. 24 Minuten haben wir schon gesprochen. Zeit für Musik, Ulrike. Ich denke, wir spielen einfach mal Musik. Und Gazel Twin liegt hier drin mit dem Titel He's a Liquid. Den hören wir. 3 Minuten circa ist er lang. Und dann sind wir zurück hier bei der Plattform.
Ihr hört Radio Free FM, die Plattform. Heute mit Ulrike Hudelmeier von der TFU, dem Startup- und Innovationszentrum der Region Ulm-Neu-Ulm.
Ganz perfekt. Jetzt haben wir schon wieder für alle die später eingeschaltet haben, den Überblick, was wir gerade besprechen, was wir gerade thematisieren. Wir waren gerade schon beim Überblick, was ist die TFU, was macht die TFU und wie läuft das alles. Jetzt kommen wir zum Thema, das hast du vorhin mal ganz kurz angesprochen. Es ist mittlerweile so, dass ihr auch mit dem Land Baden-Württemberg eine Partnerschaft habt. Du hast den Begriff vorhin schon angesprochen, Pre-Seed. Und für alle, die jetzt mit dem Pre-Seed nichts anfangen können, geschrieben wird das PRE, Pre-Vor, also vor, Seed, wie die Phase. Also säen, Vorphase, bevor irgendwas gesät wird. Also Pre-Seed. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir doch erläutern, was genau das bedeutet, in welcher Form ihr da mit dem Land kooperiert, was es bei euch, für euch bedeutet, natürlich auch für die Startups.
Ja, da zeigt sich mal wieder, dass Englisch manchmal die besseren Wörter hat. Das wäre auf Deutsch ein Frühphasenfinanzierungsprogramm. Da ist Pre-Seed dann doch ein bisschen
kurz
einfacher.
Kurz und bündig. Mhm.
Und wir sind Partner tatsächlich des Landes, vor allen Dingen des Wirtschaftsministeriums, die ein Budget von 14 Millionen für das Jahr 2018-19 aufgelegt hatten und jetzt nochmal 14 Millionen in diesen Topf getan haben für das Jahr 20 und 21. Das war eine hochspannende Angelegenheit und ich bin total begeistert, dass das geklappt hat, weil das mal eine ganz, ganz andere Art der Unterstützung von Startups ist, in einer frühen Phase, wenn man noch nicht so richtig weiß, ob das wirklich was wird, aber ohne dann eine Haftung durch die Startupper und mit Unterstützung eines externen Co-Investors, den wir dann finden oder die Startupper schon mitbringen, von 20% kann man das dann hebeln bis zur Höhe von 200.000 Euro. Also das heißt, gute Idee haben, etwas Traction schon reingebracht haben, also sprich so etwas DPS auf die Straße, sodass nachweislich auch schon mal was passiert ist. Kommt bitte zu uns, dann gucken wir uns das gemeinsam an und schauen, ob da nicht ein größerer Betrag möglich ist, der euch durch das sogenannte Valley of Death führt. Also sprich, viele gute Ideen sterben einen jämmerlichen Tod zwischen wir haben die Idee, wir haben ein bisschen was gemacht und wir bräuchten jetzt eine größere Finanzierung und dazwischen, also quasi bis man das Unternehmen so weit aufgebaut hat, dass diese Finanzierung dann überhaupt machbar wird, dazwischen geht dann vielen das Geld aus und das ist total schade und das wollen wir jetzt mit vereinten Kräften verhindern.
Vielleicht ein Punkt, der mir auch so gerade so in Erinnerung oder beziehungsweise der ich gerade so denke, es gibt wahrscheinlich viele gute kreative Kräfte, die aber mehr so aus dem Engineering-Bereich stammen, denen aber vielleicht eben genau dann auch die Kompetenz von der Betriebswirtschaft in dem Sinne von Unternehmer, Geschäftsplan machen, Wirtschaftlichkeit berechnen und so weiter. Point of Even, also im Prinzip, ab wann wird es rentabel, das alles auszurechnen, das ist wahrscheinlich, wo es dann halt hapert auch. Oder wo vielleicht das eine oder andere, was als geniale Idee irgendwann mal geboren wird, aber dann irgendwo an einer Konkretisierung neben dem Finanziellen, beziehungsweise Finanzielle eben auch aufgrund der Defizite in der betriebswirtschaftlichen Seite, wo es dann vielleicht scheitert.
Also es ist definitiv kein Problem der Erkenntnis. Mhm. Viele Ingenieure trauen sich Betriebswirtschaft witzigerweise überhaupt nicht zu, viele Naturwissenschaftler auch nicht. Ich bin jetzt Betriebswirtin, wenn auch technische, aber ich verstehe das immer gar nicht, denn jemand, der höhere Mathematik gehabt hat, ist durchaus in der Lage, die 4 Grundrechenarten anzuwenden, um da einen Finanzplan aufzustellen. Und wir helfen ja auch mit. Was ganz häufig gerade bei Produktinnovationen oder auch gerade in dem Bereich App, Plattformen und sowas unterschätzt wird, ist der Vertriebsaufwand. Das ist definitiv ein Thema, was man als Ingenieurin nie gelernt hat oder so mal im Vorbeigehen vielleicht. Und die meisten sind zu stark davon überzeugt, dass ein gutes Produkt dann schon von selber seine Kundschaft findet. Und das ist leider etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Also das heißt, wir sorgen dann gemeinsam dafür, dass wir rausfinden, was muss man tun im Marketing, was ist überhaupt angemessen, wie kann man das hinkriegen, wie wir die TFU, wir sehen uns auch immer ein bisschen so als Startup, auch wir machen Guerilla-Marketing, also wir kommen zum Beispiel zu Radio Free FM, um darüber zu erzählen, was wir Tolles machen. Das kostet uns nichts, Gott sei Dank, weil wir gar kein Budget haben. Und so geht es ja ganz vielen Startups auch. Ja, das heißt, mal gemeinsam überlegen, was kann man denn da tun? Heutzutage mit Social Media ist da auch sehr, sehr viel mehr möglich als früher. Apps lassen sich in App Stores hochladen und verkaufen. Also es ist sehr viel mehr machbar. Es ist insgesamt sehr viel demokratischer eigentlich geworden, die Möglichkeit zu gründen. Und trotzdem ist es auf jeden Fall ein großer Schritt. Und Menschen, die in eine bestimmte Richtung ausgebildet worden sind, müssen nicht unbedingt alles schon wissen. Mhm. Man sucht sich ein Team, man schaut gemeinsam, wie macht man das, und da helfen wir weiter.
Weil du das gerade sagst, da kommen natürlich auch, mir kamen gerade zwei Gedanken. Zum einen der Punkt Marktrecherche, da Marktanalysen, da gibt es ja heute auch viele Institute für Unternehmen, aber natürlich auch gerade im Internet sehr, sehr viele Informationen. Und wahrscheinlich ist das gerade ein Pluspunkt gegenüber vielleicht einem Startup, der vor 30, 40 Jahren begonnen hätte, noch kein Internet hat. Ja, wie ist man damals an die Info rangekommen? Wahrscheinlich schwieriger. Heute google ich eben und dann gebe ich eben zu einer Branche irgendwas ein oder stelle dort irgendwo die entsprechenden Fragen oder recherchiere und bekomme ja schon aus dem Internet viel, viel mehr und qualifizierte Infos, als ich das je vor 30, 40 Jahren hätte bekommen können.
Also die Möglichkeiten sind erheblich höher heutzutage. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Umfeld. Also früher hat man dann wahrscheinlich, also man konnte kein Unternehmen im Internet gründen, weil es das Internet schlicht und ergreifend nicht gab. Ja. Dann hat man halt eine CNC hochmoderne Fräsmaschinenanlage angeschafft oder irgendwas in der Richtung. Hat natürlich genauso seine Kunden finden müssen und mit denen ein Vertrauensverhältnis aufbauen müssen. Das ist ganz klar. Heutzutage haben wir Themen, die sehr, sehr viel besser skalierbar sind. Also das heißt, wenn man einmal programmiert hat, so eine App, dann kann man die nicht nur 10-mal verkaufen, sondern 100.000-fach, wenn es die Kunden gibt, die das möchten. Das ist natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch nicht für jedes Unternehmen oder für jedes Thema passend. Also wir müssen uns gemeinsam anschauen, was wird das denn? Wird es ein solider Mittelständler? Wird es zum Beispiel die Entwicklung eines ERP-Programms? Das wird nicht die Welt revolutionieren. Ja, aber man kann Themen ganz neu angehen. Man kann sich seine Kundschaft aussuchen. Man hat viel mehr Informationen zur Verfügung, aber muss natürlich dann auch damit umgehen, dass man mit diesen Informationen dann auch klug Lösungen findet.
Weil das angesprochen ist, ERP gleich Enterprise Resource Planning Programm. Da gibt es heute einen Hersteller in Deutschland mit drei Buchstaben, ich nenne ihn mal nicht, der da sehr führend ist und auf jeden Fall die ganzen Geschäftsabläufe für alle die das nicht so genau wissen, eben abbildet, ob das Vertrieb ist, ob das das Thema Akquisition, Vorakquisition, ob das Thema Marketing, ob das Thema Produktion, Fertigung, Controlling ist, wird da alles dann abgebildet. Ohne das geht heute in den Unternehmen nichts mehr. Und das ist, was du gerade angesprochen hast mit dem ERP-Tool. Ja, also auf jeden Fall stellen wir fest, die Bedingungen sind, was das angeht, heute sehr, sehr gut. Und es gibt ja auch fertige, Schablonen. Allein von Webauftritt gibt es Tools, WordPress oder sowas, ich glaube, das kann man nennen, das glaube ich auch nicht kommerziell, wo im Prinzip einer sich ja auch zum Beispiel präsentieren kann, wo einer einen Webauftritt relativ einfach hinkriegt. Ne? Also die persönliche Präsenz und entsprechend gut dazustehen, eine Idee zu kommunizieren, ist ja heute auch mit diesen Tools und diesen Möglichkeiten um ein Vielfaches einfacher, leichter, besser und mit höheren Reichweite verbunden als noch vor Jahren.
Absolut. Natürlich geht das auch so ein bisschen in die Richtung, dass Leute denken, Erfolg ist definitiv planbar. Also ich muss nur einen bestimmten Kurs machen oder bestimmte Module einsetzen und schwupps bin ich der nächste Google. Glücklicherweise vielleicht sogar ist das nicht der Fall. Also es gehört tatsächlich der richtige Zeitpunkt, die richtigen Leute, ein bisschen Glück dazu, um ein Thema so zu entwickeln. Und es gibt natürlich viele, viele Themen, die vielleicht zu früh waren oder wo irgendein Umstand noch nicht so ganz gestimmt hat. Deswegen bin ich auch so dankbar über Pre-Seed. Hier können wir endlich ohne übertriebenes Risiko für die Startups gemeinsam ausprobieren, findet dieses Thema seinen Markt. Mhm. Ja? Wir gehen immer davon aus, dass es das in irgendeiner Weise tut, weil irgendetwas fällt einem dann immer dazu ein, wenn die richtigen Leute zusammen sind. Aber ja, manchmal braucht es halt so ein paar Umdrehungen, bis man dann die richtige Herangehensweise findet. Und das geht in den meisten Fällen eben nicht ganz ohne Geld. Also fast niemand kann sich über ein oder zwei Jahre mit Kellnern über Wasser halten und dann noch den ganzen Tag irgendetwas entwickeln oder weiter betreiben. Schon allein deswegen ist das ein ganz hervorragendes Programm. Das haben die übrigens auf einer Delegationsreise des Ministerpräsidenten und der Wirtschaftsministerin in Israel gefunden, dieses Projekt. Ja. Ja? Und haben es dankenswerterweise mit nach Hause genommen. Und noch besser, alle Parteien, die im Moment in der Regierung sitzen, waren bei der Findung beteiligt, sodass das jetzt eine hohe Identifikationskraft hat und deswegen auch ohne irgendwelchen Widerstand jetzt verlängert wurde. Und für Baden-Württemberg sind insgesamt 28 Millionen für Startups schon eine richtige Summe. Bayern macht da auch sehr viel, aber...
Wie viel bekommt ihr davon?
Bayern macht das... Das Thema noch gar nicht. Ja, wir sind gerade dabei, Lobbyarbeit zu betreiben, dass wir eben auch da so eine ganz frühe Phase in irgendeiner Weise in ein Programm gegossen bekommen. Mhm. Die Baden-Württemberger laden die Bayern auch herzlich ein, es zu kopieren. Mhm. Soweit sind wir noch nicht ganz, aber wir hier so an der Grenze sind natürlich auch so die Brückenbauer im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den beiden Ländern. Und ich hoffe sehr, dass wir da absehbar Erfolg haben.
Mhm. Also jedenfalls, ihr bekommt auch entsprechend was ab und könnt damit auch ganz gut was machen. Also wird gut investiert sozusagen.
Ja, wie gesagt, das Geld bleibt im Landeshaushalt sozusagen. Mhm. Ja, wir haben ein Vorschlagsrecht, auch eine ganz kluge Lösung. Mhm. Denn manchmal gibt es ja so Ausschreibungen, wo dann Geld irgendwo in eine Region gelegt wird und dann die einen Regionen machen was Gutes damit, die anderen machen weniger was Gutes damit. Bei den Pre-Seed-Partnern gibt es inzwischen 6 in ganz Baden-Württemberg. Also wir sind einer davon. Mhm. Und der Vorteil ist tatsächlich, so ein bisschen freundschaftlicher Wettbewerb ist dabei. Mhm. Ja? Und wenn wir nicht gut arbeiten würden, dann würde das Land irgendwann sagen, ja gut, dann nehmen wir uns halt jemand anderen. Aber wir haben als Ökosystem, als Partner das Recht, ein passendes Projekt vorzuschlagen. Und dann wird in Stuttgart entschieden, wird das weiter bearbeitet.
Okay, verstanden.
Und das Team im Ministerium ist einfach fantastisch. Also es macht so einen großen Spaß mit Leuten, die wirklich viel, viel mehr tun, als sie eigentlich müssten. Die wollen es einfach, ja. Die haben sich auch schon seit vielen Jahren immer wieder neu erfunden. Mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten macht einfach Riesenspaß.
Sehr schön. Eine Frage, die ich noch habe. Also wenn jetzt jemand irgendwo sich als Startup auf den Weg macht, dann jetzt irgendwo die verschiedenen Schritte mit Geschäftsplan, mit Marktrecherche und dann in Angriff nimmt, dann würdet ihr wahrscheinlich auch mit dem so ein bisschen so einen Zeithorizont ausarbeiten, dass man sagt, deine Idee muss ich bis in spätestens 2-3 Jahren als realisierbar und als Zukunftschance irgendwo bewährt haben. Und wenn es in 3, 4, 5 Jahren im Prinzip noch dasteht, wo es jetzt ist, Hoffnung ja, aber es sind keine Konkretisierungsschritte erkennbar oder es ist auch die Finanzierung überhaupt nicht gesichert oder der Markt sehr unklar oder er gibt nichts her, dann würde ich dir wahrscheinlich sagen, Leute, hat keine Chance und ihr müsst jetzt bei uns wieder raus, ihr belegt dann nur Büroplatz, ihr sitzt da bequem in den Büros und es kommt nichts raus. Und wie geht es? Also sprich, habt ihr da so ein monatliches, halbjährliches oder jährliches Reporting, dass dann die Betriebe, die bei euch dann dort eingemietet sind, dann euch berichten müssen oder... Wie geht das? Oder die können auf ewig bleiben?
Nein, also auf ewig bleiben dürfen sie nicht. Wir wollen ja Platz haben wieder für Junge. Und zwar völlig unabhängig davon, ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Jedes Unternehmen hat nach ein paar Jahren meistens so 4 oder 5 die Vorstellung, dass es jetzt auch mal auf eigenen Füßen stehen sollte. Ja, und in einigen Fällen kommen dann vielleicht noch äußere Umstände dazu, sodass wir sagen, vielleicht so bis zu 8 Jahre oder so. Mhm. Aber dann ist man ja streng genommen nicht mehr so richtig ein Startup. Also deswegen ist es dann schon gut und richtig, dass man auch weiterzieht und uns hoffentlich in guter Erinnerung behält. Wir freuen uns dann immer, wenn es heißt, wir wussten ja gar nicht, wie schön wir es bei euch hatten, weil wir uns jetzt um alles selber kümmern müssen. Nein, aber wir sind immer freundschaftlich verbunden mit allen, die mal bei uns waren. Das ist uns auch wirklich wichtig. Das Thema ist eben nicht nur Erfolg, ja, sondern das soll ja für die Region sinnvoll sein, das soll für die Leute gut sein. Hin und wieder ist es tatsächlich gut, wenn auch manchmal sehr schwer, so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich habe es probiert, das war aller Ehren wert und ich höre jetzt auf. Mhm. Ja, also sprich, wir helfen da auch öfter mal aus so einer Nummer wieder rauszukommen, wobei öfter mal ist wirklich sehr selten, aber es kommt vor. Ja. Mhm. Und bei den meisten Startups kommt meistens was völlig anderes raus, als was man ursprünglich mal geplant hat. Ja, oh ja. Also ich meine, ein Ingenieurbüro wird nicht plötzlich was ganz anderes, aber die Entwicklung ist fast immer ganz anders als ursprünglich mal geplant, in vielen Fällen durchaus besser. Und in unserer Region kommt halt selten ein Google, aber sehr häufig ein solider Mittelständler raus.
Ja.
Und das halte ich für ein sehr ehrenwertes Ziel und dabei helfen wir sehr gern weiter.
Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt aber keinen ganz engen Plan. Es sagt, ihr müsst in 3 Jahren im Prinzip bestätigt oder irgendwie diese oder jene Meilensteine erreicht habt, sondern das kommt auf den Einzelfall an, das kommt auch im Kontext an und dann wird gemeinsam eigentlich beschlossen, es geht weiter oder es geht nicht weiter oder im Prinzip beraten. Es ist jetzt aber nicht so eine strikte Deadline, es sagt, 3 Jahre geben euch Zeit und wenn das nichts ist, wenn ihr dann nicht den Erfolg nachweisen könnt, dann bei uns raus. So ist das nicht, sondern es ist schon genau. Ein bisschen kooperativ in dem Sinne von Einzelfallprüfung und ein bisschen einfach coachend, beratend, aber nicht jetzt als restriktive, ich sag mal, Behörde, die jetzt an
genau,
der Stelle
also
dann...
Genau, also das Letzte, was wir sind, ist eine Behörde.
Ja,
genau. Wir sind vor allen Dingen flexibel und für unsere Unternehmen da. Das ist übrigens aber auch der Auftrag, den wir von den Gesellschaftern, die ja durchaus so oft den Charakter einer Behörde annehmen, haben. Also das ist uns ganz wichtig. Wir arbeiten mit erwachsenen Menschen, die selber entscheiden, was sie uns preisgeben wollen. Wir haben noch nicht mal am Anfang eine Hürde. Das ist durchaus bei anderen Zentren anders. Ich will erstmal nicht wissen, was jemand so genau tut, bevor wir uns nicht kennengelernt haben. Ja, also wenn wir gemeinsam feststellen, okay, wir versuchen es mal miteinander, also ich miete mich jetzt hier ein, zahle so und so viel Geld und schau mal, ob die mir da helfen können, dann muss ich nicht gleich am Anfang alles darlegen, was mich ja so in meinen tiefsten Inneren bewegt, sondern ich lerne die Leute erstmal kennen und tue das dann freiwillig. In den allermeisten Fällen kommt da ein sehr enges Vertrauensverhältnis zustande, aber das kann man ja nicht erzwingen. Und deswegen machen wir da keinerlei Vorgaben, sondern sagen, wir sind da, komm, wenn du uns brauchst. Und das wird dann auch so gelebt und angenommen.
Mhm. Wunderbar. Ich denke, wir spielen nochmal kurz Musik, Ulrike. Anschließend sprechen wir über die Frage, also was genau für Voraussetzungen muss ich mitbringen, wer darf dann alles kommen, mit welchen Unterlagen und. Wie geht das dann konkret? Und vielleicht auch ein Punkt, den man noch ein bisschen auf dem Notizzettel irgendwo dann auch noch wichtig erscheint, das Thema Fragestellung zur Digitalisierung heute, das wahrscheinlich eben auch sehr viele schon bestehende Unternehmen auch irgendwo noch interessiert. Gut, spielen wir einen kurzen Titel, Electric Light Orchestra, So Serious, der ist 2 Minuten 45 lang, also in 2 Minuten 45 sind wir zurück hier bei der Plattform. So Serious. Ja, wir sind hier bei der Plattform bei Radio Free FM. Wir sprechen über die TFU und mein Studiogast ist Ulrike Hudelmeier, die Geschäftsführerin der TFU hier in Ulm. Ja, jetzt haben wir schon gerade einiges wieder dazu erfahren und ich hatte zuvor der Musik gesagt, Punkt ist jetzt ja vielleicht auch für die einen oder anderen, die zuhören, interessant ist. Also wer muss jetzt was alles mitbringen? Wer muss welche Voraussetzungen erfüllen, Ulrike, um bei euch dann auch sich einmieten zu können oder überhaupt als Startup irgendwie angenommen zu werden? Also jetzt mal angenommen, es kommt ein Schüler, das vorher gesagt, Altersbegrenzung haben wir nicht, der ist 10 Jahre und hat jetzt irgendwie eine Geschäftsidee, muss aber noch erst sein Abitur machen. Ich meine, es gibt ja heute auch viele Jungs und Mädels. Gerade wenn ich hier an Jugend und Forsch denke, die da auch zum Teil ganz tolle Sachen machen, die wir auch schon im Radio hatten. Oder jetzt kommt vielleicht noch der 85-jährige Rentner, der sagt, mir ist langweilig, aber ich bin kreativ. Also gibt es jetzt bei euch irgendwie so ein Guide, wo drin steht, du musst das oder sie müssen das und jenes mitbringen, erfüllen und noch diese Unterlagen oder diese, was weiß ich, Erfolg irgendwo, wie einfach irgendwo Analyse, also im Sinne von auch von Markt und Marktzutritt irgendwo. Erzähl mal den Menschen, die jetzt vielleicht ein bisschen Interesse haben, was aus eurer Sicht wichtig ist, was sie mitbringen müssen, die Voraussetzungen sind, um Start-up zu werden.
Das Einzige, was ein Start-upper oder eine Start-upperin mitbringen muss, meiner Meinung nach, ist Charakter und eine gewisse Eignung. Alles das, was du gerade erwähnt hast, das gibt es durchaus. Also so Accelerators, die dann ganz bestimmte Hürden aufbauen, wollen wir alles nicht. Ja, wir wollen für alle Chancen geben, die das mal ausprobieren möchten. Und ich hatte noch nie einen 10-jährigen Gründer, aber ich würde auch mit einem 10-jährigen Gründer irgendeine Lösung finden. Mhm. Wir haben durchaus junge Gründer mit über 70, weshalb sich wieder zeigt kein Ageism. Wir sorgen einfach dafür, dass das Unternehmen im Mittelpunkt steht und nicht der Gründer mit seinem Alter oder ihrem Alter. Wer zu uns kommt, hat meistens eine Idee und schon eine gewisse Motivation. Die ist natürlich intrinsisch und die muss auch recht stark sein, denn über manche Höhen und Tiefen muss man halt hinwegkommen können und wollen. Und dazu braucht man ein Charakter, der das aushält. Das heißt aber überhaupt nicht, dass das nur eine Art von Mensch sein darf. Ich bedauere immer sehr, dass Menschen öfter mal von sich selber sagen, sie würden das ja schon gern machen, aber sie wären ja gar nicht geeignet. Und dann frage ich mich immer, woher wissen die das denn? Ja, meistens wäre es ganz praktisch, wenn man es mal ausprobieren würde. Denn niemand ist für alles geeignet und es ist ein Trugschluss, dass ein guter Gründer nur derjenige ist oder diejenige ist, die den Eskimos Kühlschränke verkaufen kann, also so quasi so Vertriebsleute. Ja. Ganz viele Ingenieure sind da immer der Meinung, das sei ja abstoßend, was man da so als Startup sein müsse und was für unehrenhafte Ziele man da so vertreten müsse, also sprich alles allen verkaufen. Das stimmt ja auch alles gar nicht. Ja? Das heißt, wenn man ein gutes Produkt hat, muss man sich dafür nicht schämen. Dann findet man andere Leute, die das brauchen und dann hat man ein gutes Werk getan. Und das kann man ja durchaus auch mal so sehen. Wie man das macht, wie man an die Leute rangeht, was man natürlich auch für betriebswirtschaftliche Voraussetzungen erfüllen muss, das kann man alles lernen. Oder man findet Leute, die das genauso gut finden und spannend finden und man tut sich in Teams zusammen. Und das ist eigentlich auch die Entwicklung der letzten Jahre. Die ist hochspannend. Also gerade so dieses Thema, wir planen jetzt erstmal ein Jahr, wir machen Prototypen, beziehungsweise wir entwickeln das ganz zum Ende und irgendwann sind wir dann fertig und dann gehen wir an den Markt und dann entscheidet sich, ob das was wird oder nicht. Ist längst überholt. Ja. Heutzutage geht das viel iterativer in kleinen Schritten. Wir gehen so früh wie möglich an den Markt und das ist auch das, wo wir dann gerne mithelfen im Sinne von, wo finden wir denn jetzt mal ein paar Testkunden, ja, oder was ich vorhin erwähnt habe, das Fokusunternehmen oder wir bauen einen Prototypen so früh wie möglich. Der Minimal Viable Prototype nennt sich das, MVP. Und gucken ganz früh, was will ein Kunde eigentlich. Ja? Ich persönlich bin ja immer der Meinung, ein Startup hat mit dem hiesig ja sehr weit gut vertretenen Mittelstand sehr, sehr viel zu tun, weil Mittelständler das immer schon machen. Ja? Es ist einfach nicht genügend Geld vorhanden, um da erstmal was ganz, ganz fertig zu bauen, um dann erst zu gucken, ob es der Kunde überhaupt will. Und deswegen kann man hier auch sehr gut so Kooperationen, Mittelstand, Startup etc. schmieden, weil die einen vielleicht eher ein bisschen mehr Englisch und die anderen ein bisschen mehr Schwäbisch reden, aber eigentlich verstehen die sich so im Geiste sehr gut.
Mhm. Ja.
Also das heißt, keine Hürden, einfach kommen, wir gucken dann gemeinsam. In vielen Fällen ist es dann klar, die brauchen vielleicht was ganz anderes. Auch da können wir in vielen Fällen ganz, ganz häufig weiterhelfen. Aber oft ist es dann so, ja, probier's mal aus. Und also wir haben eine hohe Abschlussquote, sage ich jetzt mal. Also wer zu uns kommt und sich das anguckt, bleibt dann auch meistens.
Habt ihr auch Schulungen in-house, dass man sagt, hier heute und morgen für die Thematik bieten wir eine Schulung an, haben in-house um Schulung, gibt es was auch?
Oder? Interessante Frage, machen wir gar nicht. Ja. Also wir machen gerne Kooperationen für Schulungen, aber wir haben natürlich wie viele andere festgestellt, wenn du irgendwas anbietest, das ist immer gerade das falsche Ort oder die falsche Zeit. Ja? Viele bräuchten es, wissen es aber noch nicht oder hätten es letzte Woche gebraucht, da gab es die Schulung noch nicht. Deswegen sind wir da ganz stark individuell unterwegs. Also jedes Thema, was aufkommt, wird individuell behandelt. Wenn du zum Beispiel ein Personalproblem hast oder so, kannst du manchmal nicht lang warten, bis das dann bearbeitet wird. Da brauchst du Leute, an die du dich sofort wenden kannst, um zumindest mal rauszufinden, ist das jetzt was Schlimmes oder also brauche ich Unterstützung womöglich von einem Anwalt oder ist das etwas, was jetzt einfach noch ein bisschen Zeit hat. Das rauszukriegen ist ja einer der Erfahrungswerte, die man so über die Zeit dann auch lernt. Und die hast du einfach nicht, wenn du ganz früh angefangen hast, also wenn du jetzt erst angefangen hast mit dem ganzen Thema.
Ein Punkt, der mich nur interessiert, gibt es irgendwo in den letzten Jahren irgendeinen Trend, dass bestimmte Branchen, bestimmte Themen besonders gefragt sind, dass bestimmte Entwicklungen, die vielleicht auch gerade auf dem wissenschaftlichen Bereich durchschlagen, sich irgendwo ausdrücken oder auch der Punkt, wie Digitalisierung, das aus dem Gebiet irgendwie zunehmend was kommt. Gibt es da irgendwo gerade so Schwerpunkte oder irgendwo Dinge, die gerade besonders häufig angeboten oder thematisiert werden? Oder?
Also im Moment haben wir eine ganze Menge KI. Ja. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Schlagwort, was das vorherige Schlagwort Digitalisierung etwas ablöst. Mhm. Wir haben es aber eben ganz stark mit einem digitalisierten Angebot zu tun. Und das ist auch eine sehr gute Sache. Wir haben hier im Südwesten ja einen starken Hang zu B2B. Mhm. Ich persönlich habe zum Beispiel überhaupt keine Erfahrung in B2C. Also das heißt, B2B Sie heißt Business to Customer, also sprich, wir verkaufen irgendetwas an die breite Bevölkerung und da dann natürlich an bestimmte Marktsegmente. Das muss man können. Das ist hier in Süddeutschland relativ wenig verbreitet. Ja. Und da gibt es natürlich dann auch entsprechende Fachleute, die wir dann im Zweifel fragen können. Aber unser Hauptthema ist B2B, also Business to Business. Wie kommt man an ein Geschäft ran? Wie kommt man da rein? Was muss man für Verträge machen? Wie macht man vielleicht oder was für eine Schutzrechtsstrategie fährt man? Derartige Themen sind ganz, ganz wichtig. Auch unabhängig vom Thema selbst. Also ob du jetzt Apps machst für die breite Mehrheit oder halt das, was du vorhin auch übersetzt hattest, das ERP-System. Ja. Haben wir übrigens auch ein paar Themen, die in diese Richtung gehen. Startup heißt ja immer, eine gewisse Disruption soll mit dabei sein. Also sprich, nicht nur eine neue Idee, sondern auch ein neues Denken soll mit einhergehen. Und bei unseren inzwischen immerhin 12 Pre-Seed-Projekten, die wir finanziert bekommen haben, ist das immer irgendwo mit dabei. Ja? Es ist alles irgendwo digital, es ist alles in irgendeiner Weise neuartig. Oft krempelt es eine Branche um oder hat einen ganz neuen Ansatz, um Dinge zu sehen oder um Dinge umzusetzen. In vielen Fällen ist tatsächlich ein KI-Anteil dabei, also künstliche Intelligenz. Das ist schon sehr, sehr spannend, was da gerade läuft.
Mhm. Werden auch aus der Industrie jetzt gezielt vielleicht Leute angefragt oder sprich meldet sich dann auch mal jemand bei euch, der dann sagt, oder beziehungsweise ein HR-Mensch, der vielleicht sagt, Mensch, für mein Unternehmen brauche ich irgendwie Kreativkräfte. Gibt es da jetzt bei euch vielleicht auch Projekte, Leute oder irgendwelche Startups, die sich da auch da gerade schon irgendwie engagieren? Dass also von der Industrieseite zum Beispiel auch jemand gezielt anfragt, ob es da jemanden gibt?
Also wir haben ja sehr viele Kontakte mit der Industrieseite. Das kommt schon vor. Ja. Hin und wieder kommt es aber auch vor, dass wir sagen, wir hätten da was Interessantes, wollt ihr euch das nicht mal angucken? Das ist natürlich die häufigere Variante. Die Kooperationen funktionieren sehr gut. Wie gesagt, Hilfsbereitschaft ist hoch. Und das würde ich einfach allen sehr warm ans Herz legen, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Mhm. Auch noch ganz wichtig, man muss nicht bei uns eingemietet sein. Da wir wie ich vorhin schon erwähnte, einen glücklicherweise kleinen, aber immerhin Zuschuss bekommen, fühlen wir uns auch für die gesamte Region zuständig, unabhängig davon, ob ein Unternehmen bei uns eingemietet ist oder nicht. Denn das wäre ja unfair, wenn jemand, der bei uns nicht eingemietet ist, weil wir zum Beispiel keinen Platz mehr haben, dann die Vorteile oder Möglichkeiten oder Netzwerke nicht nutzen könnte. Gilt genauso für den Mittelstand, aber natürlich vor allen Dingen für die Startups.
Die Region, wie weit geht das denn etwa? Kann jemand vom Bodensee bei uns auch irgendwie sich bei euch dann melden? Oder wie weit ist das? Oder gibt es irgendwo Grenzen, wo dann in einem anderen Bereich, ein anderes Startup irgendwo, zuständiger Bereich dann irgendwo ansprechbar
ist? Das sind die Landkreisgrenzen, also von Neu-Ulm bis Alb-Donau-Kreis einerseits. Auf der anderen Seite bei dem Pre-Seed-Programm sind wir nicht begrenzt in irgendeiner Form. Da kommt es drauf an, passt das. Ja, also wir haben schon Gespräche mit Startups aus Freiburg geführt. Das ist jetzt, wie alle wissen, nicht der allernächste Weg in Baden-Württemberg. Da kommt es drauf an, können wir wirklich in dem jeweiligen Projekt dann auch tatsächlich helfen? Haben wir die Kontakte? Passt das? Ja, also das sind ganz wichtige Dinge. Man arbeitet ja dann doch sehr, sehr eng zusammen und dann muss da auch so eine gewisse Wellenlänge da sein, was Arbeitsmethodik oder auch Arten und Weisen, auch die Zielsetzung betrifft.
Wir haben noch knapp 2,5 Minuten, 2 Punkte, die mir wichtig erscheinen. Vielleicht kurz sagen wir eure Website, wo man vielleicht auch findet, nachgucken kann, nachlesen kann.
Genau, unsere Website ist www.tfu.de. Da ist alles drin, auch ein langer Abstract über Pre-Seed mit sämtlichen Fragen, die jemals schon gestellt worden sind. Das sind eine ganze Menge. Und das halte ich auch für ganz prima, wenn ihr euch da alle mal reinloggt und auch alle Fragen, die ihr dann noch darüber hinaus habt, einfach an uns schreibt, am liebsten per E-Mail. Das erreicht mich dann auch dann, wenn ich nicht am Platz bin. Und das ist recht häufig.
Und was wir noch unbedingt auch nennen wollen, der Startup Summit, der dann am 23. und 24. Juli in Stuttgart findet.
Ja, genau. Auch wieder eine Initiative des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart. Der Startup Summit in der Messe in Stuttgart. Das dritte Mal inzwischen, diesmal noch internationaler ausgerichtet und mit der Möglichkeit, euch als Startups dafür zu bewerben, um dann eine kostenfreie Stele zu bekommen, bei der ihr euch präsentieren könnt. Der Vorteil ist, ihr habt ganz viele Möglichkeiten, euch zu vernetzen, aber natürlich auch mit Investoren zu sprechen, Kontaktpersonen kennenzulernen, ob es jetzt L-Bank sei, also was Fördermittel und so weiter betrifft, oder das Land selber. Die Ökosysteme sind da, verschiedene Verbände, eben ganz viele andere Startups. Die Szene wird da sein und eine wilde Party feiern, 2 Tage lang.
Das ist immer nur einmal im Jahr oder kommt es häufiger? Gibt es da immer wieder manche, wieder solche gleich vergleichbaren Events dann auch? Oder?
Das hat das Land vor 2 Jahren angefangen. Da war es im Juni, glaube ich, vor 3 Jahren sogar schon. Und dann war vor einem Jahr im Februar schon mal ein Summit. Ja, und jetzt im Juli.
Aha, schön. Also ich will sagen, man guckt am besten immer auch auf eure Webseite. Da ist dann auch immer alles drin. Da findet man auch Veranstaltungen und gegebenenfalls auch den Kontakt und kann dann gegebenenfalls sich bei euch auch melden, wenn man Interesse hat. Schön. Ulke, wir sind mit der Plattform dann auch schon wieder für heute fast durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und heute eine Stunde lang intensiv und ja detailliert über die TFU berichtet hast. Dann sag mal noch mal kurz, wer da war. Sag du noch mal kurz deinen Namen.
Michael, ganz herzlichen Dank. Das war Ulrike Hudelmeier von der TFU, dem Startup- und Innovationszentrum der Region Ulm-Neu-Ulm. Ganz herzlichen Dank.
Perfekt. Ich danke dir noch mal. Mein Name ist Michael Trost. Das war's für heute in der Plattform. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.